Kannibalismus, dafür muss man nicht in den Weltraum fliegen. Wenn wir beide auf einer einsamen Insel stranden würden, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mich isst?
100%.
Sehr gut.
Ausnahme der Rose.
Liebe Hamstergesellschaft, es ist wieder soweit. Der Zirkus ist in der Stadt. Und mit Zirkus meine ich Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und mit Stadt meine ich dein Gesicht. Heute und für alle Zeiten spricht zu dir er, der Mann mit der Mönchskapuze tief ins Gesicht gezogen und der Aura eines irren Geistlichen aus dem Mittelalter. Weißer Rauch steigt auf, macht Platz für
Felix Scharlau.
An seiner Hand hält er mich, den Novizen seines Ordens, den er heute wieder in die Kunst des Hörspiels einweisen wird. Wir hören das Grusel-Trash-Ereignis der Nullerjahre. Wir hören der Pfarrer mit den Laseraugen.
Im Schein des Mondes sah ich, wie sich das Gesicht des Pfarrers verzerrte und dann zu erstarren schien, als würde von Geisterhand eine Art Wachsmaske darüber gelegt. Und dann geschah es. Seine Augen quollen plötzlich aus den Höhlen hervor und begannen zu glühen.
Felix, ich freue mich riesig, dich zu sehen, denn it's been a while. Wir haben zuletzt aufgenommen, das ist über einen Monat her. Mhm. Also keine Sorge, die Ausstrahlung hat sich eben nicht verschoben, aber ich habe dich schon länger als einen Monat nicht gesehen und freue mich, dich jetzt hier wieder mit deinem Gesichtchen am Bildschirm zu haben und frage mich, mit welchem Vibe steigst du ein? Wie geht's dir?
Ja, ich war im Urlaub, insofern ganz gut. Das ist eine erholsame Zeit gewesen. Ich hatte es ja auch angekündigt, deswegen kann man mal über so Privates reden. Ne? Urlaub Südfrankreich. Ich hatte es ja sogar schon zum Thema dieses Podcasts gemacht, als ich die fünf Geschwister hier dran nahm mit ihrem Südfrankreich-Erlebnis. Habe ich jetzt wenig von mitgenommen. War auch ganz anders. Also ging wenig um Religion jetzt im Urlaub, aber war ganz schön. Punkt. Nee, ich mache ja Urlaub mit so kleinen Leuten, kennt man ja vielleicht, und da weiß man halt als Fachmann, Fachfrau, weiß man ja, es ist im Prinzip, die eigentliche Erholung findet hinterher statt. Insofern frag mich nicht nach Erholungswerten, aber war ganz schön. Und bei dir, du warst ja auch, du hast dich auch abgemeldet, sag ich mal.
Ja, aber wenn ich jetzt uns so beide in dem Bildschirm sehe, Felix, klar, du sagst so, ach, wo ist mein Erholungslevel geblieben? Aber es ist ja immer so ein bisschen trügerisch. Du bist wirklich tiefbraun und siehst also aus wie, also besser gestimmt und geshaped kann ich mir dich gar nicht vorstellen. Also du willst mir wirklich weiß machen, du hast dich nicht erholt und siehst trotzdem so aus. Ja, ich bin ein bisschen blasser. Ich war auch nicht weg. Mhm. Ne? Also Urlaub, ich denke auch immer so, ach, Urlaub ist irgendwie Schwäche und man braucht das ja gar nicht. Natürlich, wenn man angestellt ist, ist es sehr wichtig, sich irgendwie da seine Tage noch rauszuholen von der Firma. Aber ich bin ja selbstständig und da channelt man ja gleichzeitig Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Und da muss ich bei mir mal aufpassen, dass natürlich der Arbeitgeber nicht die Oberhand behält und man sagt sowieso, wir brauchen keinen Urlaub. Jetzt im Sommer, wo alle anderen sich auf die Inseln verpissen, da klotzen wir richtig ran. Dementsprechend war ich nicht weg und habe nur so mal eine Woche oder so auf Balkonien verbracht. Mhm. Also das heißt dann, dass ich dann wirklich auch die ganzen Devices ausgeschaltet habe und eben nicht in meine nicht im Handy war, nicht auf Social Media und so, hab mal ein paar Spaziergänge gemacht oder sogar Wanderungen.
Aha.
Also ich war im Spessart wandern.
Ach toll, Spessart, das ist ja so ein Sehnsuchtsort als Kind, ne? Das Wirtshaus im Spessart, ist das nicht mit Lilo Pulver oder so?
Ja, auf jeden Fall.
Da wusste ich immer nicht, wo das ist, ne? Spessart, ich dachte, das wäre so ein Fantasiewald und dann merkt man irgendwann, nee, das ist ja in Hessen, da verliert es so ein bisschen seinen Zauber, aber weil ich immer noch nicht da war, ist das immer noch total aufgeladen. Ist das irgendwie besonders da? Ist das so ein, was ist denn das, so ein Nadelwald, Laubmischwald?
Ich wusste auch nicht so genau, wo das liegt. Und ne, man kennt ja so Landesgrenzen. Zum Beispiel, wenn man die Wetterkarte sieht, dann weiß man immer, ah, das ist Deutschland scheinbar. Aber man weiß ja sogar auch, wenn dann mal Landtagswahlen sind, dann sieht man natürlich auch die Formen der einzelnen Bundesländer. Ich weiß auch, wo Hessen ist.
Sehr gut.
Aber wo der Spessart ist, das sieht man ja nirgends. Und dementsprechend war das auch für mich völlig amorph. Ich hatte so eine Wanderkarte geschenkt bekommen und habe mir da halt willkürlich was ausgesucht. Und weil du sagst, ach, das ist ja auch etwas popkulturell aufgeladen, Wirtshaus im Spessart. Wir haben dann abends gehört von John Sinclair, das Horrorschloss im Spessart.
Quasi die Anlehnung daran.
Mhm. Genau, und da werden auch reale Orte genannt, an denen wir vorbeigefahren sind. Und das war dann kurz irgendwie schön.
Aber das heißt, das war eine mehrtägige Wanderung mit Übernachtung oder?
Nein, eigentlich nicht.
Ach so, du warst
ganz einmal nur kurz ins Auto, okay, kurz ausgestiegen.
Ja.
Und ich habe so einen Stock gefunden dann. Und hatte wirklich, also jetzt, ne, man könnte sagen, ah, Linus, könntest du auch sonst mal einen Stock kaufen oder so im Stockgeschäft. Aber das war wirklich, im Wald lag dann so einer. Und es war der perfekte Wanderstock, fand ich. Und damit habe ich mich richtig wohlgefühlt. Mhm. Also das klingt jetzt so ein bisschen jokey, aber das war halt irgendwie so, dann war ich im Wald und bin dann gewandert, hatte so einen Stock. Hab mich auch so sicher gefühlt, weil da sind ja dann viele Leute auch mit freilaufenden Hunden und mit diesem Stock. Also nicht, dass ich nach den Hunden geschlagen hätte, aber irgendwie dachte ich so, ach, dieser Stock. Und dann fand ich den so geil, dass ich es mitgenommen habe. Mhm. Habe ich jetzt noch im Auto, diesen Wanderstock, und freue mich darauf, den irgendwann zu benutzen, wenn hier ein AfD-Aufmarsch ist oder wenn ich mal wieder wandern gehe, keine Ahnung.
Ja, du bist ja seit deinem Umzug nach Frankfurt, bist du ja da durch die Szenen durch diffundiert, ne, hier, keine Ahnung, von Fußball 2000 bis Böse Onkels wahrscheinlich, ne, alle wissen da, Linus Volkmann ist in der Stadt, ne, die Buchhändler, hast du ja beim letzten Mal erzählt, drehen durch, wenn sie deinen Namen hören. Und wenn du jetzt so ganz exzentrisch, weißt du, so, weiß nicht, Dorian Gray mäßig mit so einem Stock dann da so lang, ne, mit so einem, nicht so einem schönen, sondern so einem richtigen Naturstock da lang spazieren würdest da, auf der, wie heißt das, auf der Meile, nee, wie heißt das Ding?
Die Zeil.
Die Zeil, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Das würde doch riesig ankommen. Das würde auch dem Podcast wahrscheinlich nochmal ganz schön einen Boost verschaffen.
Ja, ich möchte ja, wenn ich so spazieren gehe unter der Woche, bevor ich arbeite, gehe ich ja immer spazieren hier in der Hood, wie du sagen würdest. Da möchte ich aber gar nicht so auffallen. Also eigentlich möchte ich ja, ich wohne ja in der Stadt, um irgendwie auch nicht gesehen zu werden. Also man fällt ja mitunter auf dem Dorf mehr auf als eben in der Stadt. Und deshalb ich versuche es immer so ein bisschen runter zu dimmen, dass die Leute nicht mir hinterher gucken. Das fände ich nämlich auch unangenehm.
Mhm.
Und mit dem Stock, ich weiß nicht, also da müsste ich schon sehr wollen.
Schade.
Gut, Felix, aber du hast ja diese Dinger, wie heißen die, die man beim Langlauf hat zum Wandern?
Ach, das ist so, ich dachte jetzt Rollator, meinst du? Ach, du meinst die Nordic Walking Stöcke, ja. Meinst du wahrscheinlich. Ja, die gibt's immer bei Aldi. Also ich könnte da jetzt auch, ich lasse es mal stehen, ne? Also auch das ist schon wieder eine Unverfrorenheit, die Vorstellung, die Leute kennen mich ja nicht im Gegensatz zu dir, weil du ja immer so auf Bühnen rumhockst und so und deine ganze ironische Geste immer so präsentierst. Bei mir muss man sich die ja mitdenken, natürlich ist die auch da. Deswegen ist es natürlich eine Riesenfrechheit, dass da jetzt Leute draußen sitzen könnten, die wirklich denken könnten, ich hätte mir Nordic Walking Stöcke gekauft. Das ist eine Frechheit. Aber okay.
Ja, also ich sehe dich halt immer bei Globetrotter, wenn ich in Köln
genau.
bin.
Genau, ja, alles klar.
Wir haben ja heute wieder viel vor. Wir haben ein ganz besonderes Hörspiel, das wir auch unseren HörerInnen näher bringen müssen, weil ich denke nicht, dass es als bekannt vorauszusetzen ist. Und dann lass uns doch mal in dem Protokoll fortschreiten.
Ja.
Wie wäre es, wenn wir die Power-Rubrik Feedback angehen würden?
Das wäre ja irre. Hast du denn was bekommen überhaupt?
Ich trage dir mal Folgendes vor, eine kleine Depesche, die uns erreicht hat. Felix, Linus, ich habe eure TKKG-Folge auf dem Fahrrad gehört und musste mehrfach laut kichern und breit grinsen. An den Ampeln zwischen Potsdamer Platz und Alex haben mich diverse Leute angeschaut, als habe ich sie nicht alle. Vielen Dank dafür. Und dann setzt er noch den entscheidenden Hashtag drunter, Hashtag mehr Alkohol an deutschen Mikrofonen. Das bezieht sich nämlich auf die Folge, die wir hatten über TKKG, Terrorfrei Haus. Und da hatte ich mir ja erbeten, dass wir das abends aufnehmen, damit wir ein bisschen auch Alkohol trinken können. Und das hat der Folge doch eine Art Stempel aufgedrückt, würde ich sagen. Es war die erste Ausnahme der Rose-Folge, die über 2 Stunden ging. Mir war das ja da sehr wichtig gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, so mittlerweile, ach, dann besprechen wir da so Hörspiele, die ich vielleicht gar nicht so toll finde, und dann ist das so ein, kommt mir das schon vor wie so eine Art Job, und ich wollte ja das wieder so zelebrieren und hatte dann gedacht, ach, dann muss man irgendwie seinen Zustand beeinflussen, und bin dann auf dieses Alkoholding gestoßen. Habe aber da auch ein bisschen schlechtes Gewissen, kenne auch Leute, die sich dem Alkohol abgewandt haben und wo das total Sinn gemacht hat, und möchte jetzt nicht so rüberkommen, als wäre alles lustiger mit Alkohol, aber das haben wir in dieser Folge tatsächlich so ein bisschen zelebriert. Und aber ehrlich gesagt, Felix, ich war auch nicht 100% zufrieden. Ich habe am Ende schon auch ein bisschen was weggeschnitten, wo ich dann merke, es wird dann auch nicht nur geistreicher auf Drogen.
Ist das ein Hinweis? Also waren das Stellen hauptsächlich von mir oder was willst du mir sagen?
Nee, wie hast du denn das empfunden? Das war doch schon eine etwas spezielle Folge jetzt im Nachhinein, weil wir das so lange nicht hatten und weil wir es in der Form auch noch nicht so ausagiert hatten. Wie bewertest du die jetzt im Nachhinein?
Die war gut, die Folge, und die war auch irgendwie wertig, und ach, TKGG ist ja immer total dankbar. Das mit dem Alkohol hätte ich jetzt schon tatsächlich nicht mehr gewusst, also nicht, weil ich so regelmäßig manisch mich betrinke und gar nicht mehr normal funktioniere, sondern weil das bei mir jetzt nicht so einen großen Einfluss, glaube ich, hatte. Habe ich jetzt nicht so bemerkt. Ich habe auch nicht viel getrunken.
Echt? Du hast gelallt wie beim Oktoberfest, hatte ich das Gefühl. Ach nee, das war ich. Also, wenn ihr das verpasst habt, hier unser Hörer Moritz hat das eben, ist dabei über den Potsdamer Platz gefahren und hat sich amüsiert. Vielleicht könntet auch ihr das demnächst sein.
Bitte Helm tragen. Wenn ich schon höre, Berlin und Fahrrad gefahren und dann noch gelacht, weil man sich irgendwas anhört. Sorry, da bin ich, also früher alles gemacht, ne, klingt jetzt so boomermäßig, mache ich tatsächlich nicht mehr. Ich bin so ein, zweimal busy aufs Maul gefallen, und mir ist es echt, also hier Köln auch speziell, ne, mit dem Fahrrad, ich bin immer froh, wenn ich raus bin. Und ich fahre ja sehr viel Fahrrad, wie gesagt. Aber so die ersten 20 Minuten sind die Hölle. Da ist man so, als würde man jetzt so eine, weißt du, so ein Ferrari mit 380 durch die Stadt steuern. Dabei fährt man ganz langsam und alle anderen sind die Ferraris. Aber wenn man raus ist, ist es dann ganz schön. Aber das mache ich nicht mehr ohne Helm.
Genau, also passt auf euch auf, Finger weg vom Alkohol, tragt einen Helm. Das ist Ausnahme der Rose. Wir müssen einfach da mal das Safety-Jahrzehnt einläuten hier. Hast du denn auch was bekommen?
Ja, wir hatten einen Spotify-Kommentar auf die letzte Folge oder vorletzte, keine Ahnung, könnte auf bei beiden gewesen sein. Und zwar hat hier Dr. Harz, nennt er sich, geschrieben, oder sie: Schade, dass ihr Werbung für ein Buch aus dem Sarrazin und AfD-Verlag macht, in Klammern Langenmüller. Das bezieht sich auf die Biografie, die es gibt über Heike Dene Körting, die in diesem Verlag erschienen ist. Der wird, glaube ich, ausgesprochen Langenmüller. Weil es ist nicht ein Name, sondern es sind zwei Verlagsgründer gewesen. Und guter Hinweis auf jeden Fall. Ich habe den Namen mal gelesen, aber ich kannte den jetzt nicht wirklich. Das ist ein relativ normaler, in Anführungszeichen, Verlag. Also der bringt jetzt nicht politische Bücher raus, sonst wäre auch das da nicht erschienen. Das ist ein relativ breites Portfolio, aber es ist schon tatsächlich etwas auffällig. Also man muss jetzt nicht unbedingt Sarrazin rausbringen, wenn man es nicht möchte. Es gibt keinen Zwang in Deutschland. Auch aufgefallen ist mir da, ist ein sehr neues Buch von Gloria von Thurn und Taxis. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Eintrag bei Gloria von Thurn und Taxis, immer wenn ich die irgendwo sehe, dann denke ich mir, wenn ich all das an Deutschland nehme, was so richtig beschissen deutsch ist, dann formt sich so ein Bild von Gloria von Thurn und Taxis. Ich weiß nicht, ob das schon justiziabel ist, wäre schade, weil sie wahrscheinlich sehr gute Anwälte hat, aber diese Frau ist wirklich ich weiß gar nicht, das ist wie so ein Car-Crash, ne? Da kannst du nicht weggucken. Und die hat das Buch jetzt da veröffentlichen dürfen im gleichen Verlag: Lieber unerhört als ungehört, Lektionen aus meinem Leben. So. Wer jetzt mit dieser Frau nicht ganz so viel anfangen kann, der kann sich schon vorstellen, welche Richtung das geht. Also sie hat schon in Talkshows das N-Wort benutzt, auch nicht einfach nur benutzt, sondern auch noch rassistisch eingewoben zusätzlich. Es ist immer, das Letzte, was sie gemacht hat, war Alice Weidel auf ein Konzert zu schmuggeln, wo sie Hausverbot hatte. Ach. Eine Frau mit, die immer mal wieder aufpoppt, wenn man sie gerade fast vergessen hatte, kommt sie wieder mit irgendeiner Scheiße. Und finde ich schon lieber unerhört als ungehört. Das ist eine sehr gute, wirklich eine sehr, sehr gute Überschrift, glaube ich, über ihr Leben. Und schön, dass sie das Buch da veröffentlichen durfte.
Auweia.
Ich finde es aber schwierig. Ich finde jetzt andererseits, um da mal ernsthaft drüber zu reden, ich finde es andererseits ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt, möchte mich jetzt nicht zum Richter aufschwingen und irgendwie sagen, wie kann man jetzt in diesem Verlag ein Buch rausbringen? Das kann man so sehen. Ich stehe da mehr so in der Mitte. Ich will das jetzt nicht komplett verurteilen, weil dieser Verlag auch sehr viel anderes macht. Aber ist jetzt nicht so ein Verlagsumfeld, wo man sagt, wow, hier fühle ich mich zu Hause. Ne? Also keine Ahnung, bei Ventil wird es vielleicht auch ein, zwei Autorinnen geben, wo man sich denkt, ja, privat ziemliche Arschlöcher. Aber ich glaube, das Portfolio des Verlags ist weniger belastet, deutlich weniger als das hier.
Genau. Dr. Hart hat sicher einen guten Punkt, das anzusprechen. Ich würde aber auch nicht von einem AfD-Verlag reden in dem Fall. Aber auch ich habe mir natürlich das Portfolio dann mal angeguckt und wäre bei dem ein oder anderen Titel dann auch nicht mehr, würde mich nicht mehr in guter Gesellschaft fühlen. Aber es ist nicht, dass es ist ein bisschen willenlos zusammengestellt und es kommt auch viel raus, wo man sagt, das ist völlig unbedenklich. Kein Disrespekt an C.R. Rodenwald, aber ein Hinweis an dieser Stelle. Felix, jetzt könnte man denken, jeder von uns hat hier mal Feedback vorgetragen, das sollte doch reichen. Wir müssen ja auch,
finde ich auch.
Wir müssen ja ein Hörspiel doch noch besprechen. Aber vielleicht hättest du noch Zeit für eine Einsendung, die uns tatsächlich als Sprana erreicht hat. Sprachnachricht. Mhm. Ich spiele sie die hier mal ein. Mal gucken, ob das funktioniert.
Felix! Machst du noch immer diesen komischen Hörspiel-Podcast Ausnahme der Rose? Ja? Naja, was soll's. Ist ja dein Leben. Beste Grüße, Thomas Carallus.
So, ziemlicher Gänsehautmoment.
Ja, das gibt's ja nicht. Ich bin jetzt gerade überfordert, weil ich dachte ganz kurz, ich hab's jetzt, man muss dazu sagen, ich höre das zum ersten Mal tatsächlich, deswegen rede ich jetzt auch so abgehackt und aufgeregt, weil es ist wirklich eine Überraschung für mich. Und B, habe ich das jetzt aber gerade über Zoom von deinem hässlichen Diktiergerät wahrscheinlich abgespielt bekommen, oder war es dein Handy, ich weiß nicht, es war etwas schwer zu verstehen. Ich dachte erst, es sei Kalkofe, und dann dachte ich so, hä, was will der? Und dann habe ich aber gemerkt, Moment mal, das ist doch hier, ist das nicht Dagi? Wie bist du denn da jetzt rangekommen?
Es ist ja so, dass du in der letzten Folge, da haben wir die Teufelskicker besprochen. Und der Erzähler bei den Teufelskickern ist Thomas Carallus, ein bekannter Hörspielsprecher, der aber auch Synchro macht, unter anderem für Kevin James, also für die Figur Doug Heffernan aus King of Queens. Und da hattest du dann so launisch gesagt, so, ach, ich möchte, dass der mir was einspricht, wo er so tut, als wäre er Doug, der sich gerade aufgeregt hat über Arthur und nach Carrie ruft. Und ich hatte noch gesagt, so, wie kannst du denn, dieser Mann, ne, wird ja auch was Besseres zu tun haben, als irgendwelche Aufträge von random Podcasts entgegenzunehmen. Und du siehst, Thomas Carallus hat nichts anderes zu tun gehabt, als eben gleich deinem Wunsch zu entsprechen, Ehrenmann.
Ja, absolut. Aber wie, ich verstehe gar nicht. Und dann hat er dir das geschickt oder was? Oder?
Das geht zurück auf unsere Lieblingshörerin Maren. Maren hat ja mal in der Computerspielbranche gearbeitet, so viel kann ich sagen. Und da hat Thomas Carallus wohl auch was synchronisiert, auch irgendwas eingesprochen für irgendwelche Sprachausgabe bei irgendwelchen Games, nehme ich an. Und die kannte ihn noch, hatte ihn auf Kurzwahl und hat ihn für dich gefragt. Und er hat sofort eben zugesagt und das ganz informell hier uns rübergeschickt, genau wie du es dir gewünscht hast. Ist es nicht schön?
Ah. Ich bin richtig verliebt. Können wir es nochmal hören?
Ja.
Felix! Machst du noch immer diesen komischen Hörspiel-Podcast Ausnahme der Rose? Ja? Naja, was soll's. Ist ja dein Leben. Beste Grüße, Thomas Carallus.
Mega. Jetzt habe ich es auch besser verstanden tatsächlich. Oh, ich bin so glücklich. Das ist wirklich ganz toll. Vielen Dank an alle Beteiligten. Maren, dich und du hast ja, okay, du hast am wenigsten gemacht, du hast jetzt Play gedrückt, aber trotzdem danke. Und natürlich auch Thomas, liebe Grüße. Das, was man auch sagen muss, er kennt mich nicht, aber es ist wahnsinnig geschickt von ihm, gelaufen, dass das jetzt nicht direkt bei mir gelandet ist, sodass ich seine Handynummer hätte. Weil du kannst dir ja vorstellen, ich meine, du bist ja auch so einer, dann morgen Abend, also literally morgen Abend werde ich betrunken sein, weiß ich leider schon. Und da hätte ich dann nachts wahrscheinlich vor Freunden damit angegeben, geflext auf dem Parkplatz irgendwo vom Aldi oder so und dann hätte ich da angerufen. Hier Stichwort Kurzwahl, wie du eben gesagt hast. Ne? Also das ist schon sehr gut, dass diese Tür jetzt auch wieder zugegangen ist. Sonst wäre da noch viel passiert, bis hin zu, sie dürfen sich nicht weiter als 50 Meter nähern. Aber Mensch, herrlich, das werde ich mir, weiß ich gar nicht, vielleicht auf die Mailbox oder so. Ich überlege mal, was ich damit mache. Vielen Dank auf jeden Fall.
Das sind Geschichten, die nur der Podcast Ausnahme der Rose schreibt, Felix. Und du bist dabei, du bist ja auch Teil davon. Du bringst den Leuten so viel Joy, dass sie dir auch was zurückgeben wollen.
Und ich muss auch nochmal sagen, also nicht nur wegen dieses Geschenks jetzt, ich muss auch nochmal sagen, ich habe ja im Urlaub ganz, ganz, ganz viel King of Queens noch gebinged mit der Familie. Manchmal muss man Augen und Ohren zuhalten, es geht viel um Sex die ganze Zeit, aber auch die Synchronperformance, die Stimmen sind im englischen Original, also speziell von Carrie zum Beispiel, ist im englischen Original schon eine wahnsinnig gute Stimme, aber die deutsche Synchro macht es auf jeden Fall nochmal echt vier Ecken lustiger. Das ist so on point alles, Wahnsinn.
Das habe ich auch sicherlich schon mal erzählt hier im Podcast, dass ich dann auch mal wieder King of Queens geguckt habe. Bei Prime Video gibt's das und dann normalerweise gucke ich dann die Sachen im Original und freue mich, weil ich sie nur in der Synchro kannte und dann habe ich ja nochmal einen Mehrwert, aber bei King of Queens bin ich tatsächlich dann wieder aufs Deutsche immer zurückgegangen, weil mich das dann doch mehr fasziniert hat als das Original. Kleine Werbung noch in eigener Sache. Wer sich für Maren noch mehr interessiert, die war ja auch in meinem Patreon zu Gast bei Komm Küssen Hinterzimmer. Da habe ich mit ihr über ein Hörspiel gesprochen. War so ein bisschen Ausnahme der Rose Cosplay. Wen das interessiert, Komm Küssen Hinterzimmer bei Patreon.
Kommen wir zum unangenehmen Teil. Hat auch zu tun mit der letzten Folge über die Teufelskicker. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das war echt... Also richtig weird. Also nochmal zurück. Ich hatte ja vor 4 Jahren gesagt, wir besprechen keine Teufelskicker. Mach ich nicht. Jetzt habe ich dann gedacht, nee, jetzt muss man es nochmal machen und so. Und dann haben wir relativ random jetzt dieses Hörspiel ausgesucht und haben das halt wie immer am ersten Sonntag im Monat kommt unsere neue Folge. Ne? Haben das da vorher aufgenommen, da platziert. Und wir reden natürlich in der Folge auch über Uli Potowski. Der ist der Kommentator in den Teufelskickern, der kommentiert da diese Jugendspiele und in der letzten Folge war er nicht dabei, da haben wir auch drüber gesprochen, haben ihn aber nochmal da gewürdigt und Uli Potowski ist einfach am gleichen Tag, an dem Sonntag, als unsere Folge rauskam, verstorben. Überraschend, zumindest für uns jetzt, für uns Außenstehende. Also wahnsinnig tragisch, weil da natürlich auch ganz viele Meldungen dann kamen irgendwie bei uns, so Gott, also irgendwie unangenehm. Dann hat die, kann man ja auch erwähnen, die Süddeutsche Zeitung hat mit unserem Podcast einen der Nachrufe eröffnet, indem er uns da zitiert hat aus der letzten Folge. Auch ganz weird. Also wer, ich weiß nicht, kanntest du den Journalisten?
Nee.
Also 3 Tage, also ich hab's überhaupt alles gar nicht verstanden. Das war ziemlich weird alles und ich saß da im Urlaub und dachte, Gott, was passiert denn hier? So.
Ja, weil man ja auch immer denkt, man könnte das alles so ein bisschen planen und wir hatten ja eigentlich den Wunsch, du hattest ja die Hoffnung, dass unsere Folge zu dem Endspiel der Europameisterschaft der Frauen rauskommt und muss es dann noch so einen kleinen Einspieler dann reinlegen, so ein Audio-Gimmick. So, nein, leider nicht, weil wir kamen einfach eine Woche später und hatten uns da, man denkt sich dann so aus, wie könnte man das mit irgendwas timen, dann klappt das nicht mal, obwohl man sich's eigentlich vorgenommen hat. Und sowas passiert dann zufällig, finde ich schon wirklich gruselig, wie man dann doch immer nicht drinsteckt in allem. Also viele Leute haben Uli Potowski dann jetzt auch erst wahrgenommen, als er gestorben ist. Das ist ja auch ein bisschen so ein Phänomen durch Social Media. Plötzlich werden dann irgendwelche Nachrufe geteilt und die Leute nehmen dann erst überhaupt wahr, dass die Leute gelebt haben. Und wir kannten ja Uli Potowski tatsächlich schon, also mir ist er schon ewig ein Begriff, ne, seit den 90ern. Aber was dann noch rauskam, dass er mal einen Schlager-Single aufgenommen hat, Ende der 60er, die habe ich mir noch mal angehört, verrückt. Und er hatte einen täglichen Podcast über Fußball, also seit irgendwie 5 Jahren oder so, wo er wirklich jeden Tag irgendwas reingelabert hat. Und da habe ich dann auch nochmal den letzten Eintrag gehört. Der war auch nur 4-5 Tage vor seinem Tod. Ganz gruselig, da klingt er schon recht schlecht. Also man merkt, es geht ihm überhaupt nicht gut. Er ist offensichtlich im Krankenhaus, aber zieht es da nochmal ein bisschen durch. Also wem das nicht zu belastend ist, da kann man ihn nochmal hören.
Ja, schrecklich.
Ja, rest in peace, Uli Potofsky. Wie kommen wir denn jetzt schon wieder in unseren ganz normalen, in unser ganz normales Fahrwasser? Vielleicht einfach mit einem harten Bruch, indem ich sage, wo könnt ihr das Hörspiel hören, was heute auftaucht?
Ja.
Ihr könnt es auf den beliebten Streaming-Plattformen hören und das spielt auch eine Rolle. Ich werde es gleich erklären, warum wir das überhaupt genommen haben. Es ist ein etwas schräges Hörspiel, aber man kann es im Streaming ohne weiteres aufrufen. Meteor ist der Absender und das Hörspiel heißt Der Pfarrer mit den Laseraugen und ist Teil einer kleinen Reihe, die es damals gab, 2001. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns schreiben. Ihr seht, wir nehmen das sehr ernst. Wie heißt die Adresse, wo man uns erreicht, Felix?
ausnahmederrose@gmx.de. Die gute alte GMX-Adresse.
Schneiden Sie sich ein ordentliches Stück ab und lassen Sie es sich munden.
Ja, danke. Aber ist das nicht...
Ganz rechtsherrschend.
Wenn wir was machen über TKKG oder die drei Fragezeichen, dann erklärt es sich natürlich von selbst. Wir sind ein Hörspiel-Podcast, der sich an prominenten Themen auch abarbeiten will, damit die Leute auch das im Ohr haben, worüber wir reden. Aber wir suchen uns gerne trotzdem auch etwas spleenige Sachen aus. Und aber da möchte man halt nicht so weit reingehen, dass das halt niemand mehr erreichen kann. Und ich hatte letztens, Felix, als ich aufgeräumt habe, ist jetzt so ein großes Wort. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas gesucht, verzweifelt und kramte wie so ein Marder in irgendwelchen Kisten. Und dann fand ich eine Kassette, Der Pfarrer mit den Laseraugen, und dachte so, oh Gott, das war ja echt schräg. Ich habe das damals oft im Auto gehört und habe gefühlt nie die Story geblickt. Und dachte so, sowas müsste man mal machen bei Ausnahme der Rose, aber es geht ja nicht. Denn das ist ja nicht im Streaming erhältlich und man kann ja nicht erwarten, dass die Leute sich dann alle noch eine Kassette auf dem zweiten Markt besorgen.
Und einen Kassettenrekorder.
Und der zweite Markt reicht wahrscheinlich nicht, es muss der dritte oder vierte Markt sein. Dementsprechend war ich dann überrascht, als mich irgendjemand darauf hingewiesen hat, als ich mal darüber gesprochen habe mit irgendwelchen anderen Nerds, die haben dann gesagt, so nee, du, das ist... Das kann man hören und dachte so, jetzt ist es dran. Ich will sowieso die ganze Zeit wieder viel TKKG machen, um so ein bisschen middle of the road zu schwimmen. Und jetzt brauche ich auch mal wieder ein Thema, dass man auch denkt, so oh, Linus ist so ein bisschen auch interessant. Er hat auch etwas abseitigeren Blick für uns. Und deshalb präsentiere ich euch und auch dir, Felix, Der Pfarrer mit den Laseraugen. Wie ist es bei dir? Wir teilen ja eine Biografie, also wir haben ja lange sehr eng aneinander gelebt und gerade auch in der Zeit, als dieses Hörspiel erschienen ist, Felix, da waren wir unzertrennlich, du erinnerst dich, Anfang der 2000er. Ja. Du hast es doch wahrscheinlich auch mitgeschnitten, du hast es ja jetzt nicht durch mich gerade kennengelernt im letzten Monat.
Nee, ich habe da auch mehrere Folgen noch auf Kassette, jetzt frag mich aber nicht, wie ich an die rangekommen bin, wahrscheinlich gekauft. Oder du hast damals alles umsonst gekriegt in dreifacher Ausführung, kann auch sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber wir haben da uns damals auch schon drüber ausgetauscht und ich glaube, ich kenne auch die meisten von den Folgen.
Es gibt 8 Folgen, sind in dieser Reihe erschienen in relativ kurzer Zeit. Also so 2001 ist die erste Folge erschienen und dann mit 2002 endet das dann auch. Und in dieser Zeit sind aber immerhin 8 Folgen erschienen. Die letzte Folge hat noch einen besonders spektakulären Namen. Die heißt Blutleer im Elektrokerker. Es ist alles so ein bisschen... trashig auch, aber so vielleicht auch bewusst, also wie so B-Movies. Nicht so der Angriff auf jetzt John Sinclair, sondern eben auch so ein bisschen so Lust an diesen verrückten Horror-Stories, die man halt gerne mal selber inszenieren möchte und so ganz viele Motive da reinpackt und es soll möglichst splattermäßig sein und auch verrückte Figuren featuren.
Ja, und auch jetzt bei Folge 2 Aliens in Raven Rock, das ist ja auch so ein bisschen angelehnt an die Gruselserie, was ja wiederum selber angelehnt war an so 50er Jahre Trash-Filme aus den USA. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Vorbild.
So, wir haben ja schon ein bisschen was gesagt über Meteor, das Label. Wir könnten jetzt natürlich noch weiter reingehen, aber die Person, die das damals alles möglich gemacht hat und dessen Vision das war, die heißt Sascha Gutzeit. Heute ist er Musiker, lebt meiner Meinung nach im Rheinland und ist wahnsinnig aktiv. Also ich habe mir seinen Wikipedia-Eintrag angeguckt und es ist irre, was der alles rausgebracht hat, eben auch an Krimis. Also eine sehr umtriebige Type. Und den habe ich nochmal angeschrieben und gefragt, so, ey, kannst du uns mal sagen, wie das eigentlich überhaupt losging? Und dann ist es ja viel praktischer, wenn wir das auch nochmal im O-Ton hören, als wenn wir es uns jetzt hier paraphrasieren aus irgendwelchen Netzinformationen.
Hallo zusammen. Ja, zu der Reihe ist es eigentlich nur gekommen, weil wir zu viele Ideen hatten. Nikolaus Hartmann und ich, wir kennen uns seit der Schule. Wir haben ja dann auch das Vollplayback-Theater mitgestartet. Und eines Abends haben wir zusammengesessen und haben überlegt, wir könnten ja mal ein Hörspiel schreiben. Und dann hatten wir direkt mehrere Ideen und so haben wir dann auch mehrere Hörspiele nacheinander fertig gemacht und angefangen, die aufzunehmen. Dann wurde uns klar, dass das wohl eine Reihe wird. Zum Pfarrer mit den Laseraugen ist es dann gekommen, weil wir dachten, als Thema Horror und Außerirdische passt natürlich auch prima zusammen.
Vielen Dank, Sascha, dass du diesen kleinen Spaß mitgemacht hast, dass du uns hier mit Informationen da versorgst aus erster Hand. Und man freut sich natürlich auch, wenn die Leute einem dann nicht so 8 Minuten Sprachnachrichten liefern und das von Hölzchen auf Stöckchen erklären. Aber ich wundere mich, dass er gar nicht so ins Detail gehen will. Was glaubst du, woran liegt das? Meinst du, er ist gar nicht mehr so glücklich mit seiner Reihe oder hat er sie vergessen, weil er so viel sonst gemacht hat?
Ich kann mir vorstellen, dass das für ihn auch weit weg ist, wenn er so umtriebig ist. Du hast es ja gesagt, ne, macht so viel Musik und so weiter. Das war dann vielleicht auch nur ein kleiner Teil seiner Biografie. Es gibt ja so Menschen, die haben so ein Buch geschrieben und dann hatten sie keine Idee mehr. Und ist ja klar, dass da dann sehr viele Erinnerungen noch dran hängen, aber das ist hier vielleicht anders. Das ist auch einfach unglaublich lange her.
Ja, das Vollplayback-Theater wird ja auch genannt. Das gibt's ja heute noch. Also so ein Ensemble, die schneiden so aus Hörspielen was zusammen, machen das auf der Bühne und acten dann zu der Tonspur von den alten Hörspielen. Und da war er offensichtlich auch in der Gründungsgruppe dabei, ist es aber jetzt schon lange nicht mehr.
Ach, das wusste ich zum Beispiel nicht, ja. Gehen auch jetzt wieder auf Tour, glaube ich, im Winter. Habe ich mir irgendwie die Tourdaten nochmal angeschaut neulich. Vieles ausverkauft schon, manches noch nicht, aber das läuft, glaube ich, immer noch extrem gut.
Ich habe das auch zuletzt noch mal live gesehen und war auch wirklich wieder überrascht. Also schon sehr Slapstick-mäßig, aber hat einen guten Humor. Kann man sich immer mal wieder angucken, weil sie auch immer wieder so viele neue Sachen bringen. Also jede Show ist dann wieder ganz anders natürlich. Also ich erinnere mich noch an das Werk von Sascha Gutzeit sehr gut. Er hat nämlich auch gemacht die 3 Klammeraffen. Kennst du das noch? Mhm.
Ja, vom Namen her.
Das waren die 5-Minuten-Fälle der 3 Klammeraffen. Das war offensichtlich eine 3-Fragezeichen-Parodie. Und da muss ich sagen, da war ich so ziemlich neidisch damals auf Sascha Gutzeit. Vielleicht kann ich es jetzt auch mal zugeben. Das war halt auch jemand, der aus so einer Hörspielbegeisterung gekommen ist und dann eben selber was gemacht hat. Wir haben ja auch mal zusammen Hörspiele gemacht. Felix mehr im Spaß, aber auch irgendwas mal rausgebracht. Aber wissen, dass natürlich dieser Schritt ins Professionelle, dass du wirklich was produzierst, wo auch noch ein Barcode hinten drauf ist und was dann auch vielleicht rezipiert wird, da ist die Schwelle schon recht groß und die habe ich immer nie nehmen können und fand dann eben sowas wie 3 Klammeraffen, da habe ich dann immer, glaube ich, sehr missgünstig drauf geguckt und hatte immer Angst, dass mir das am Ende noch gefällt, da irgendwie die Jokes und deshalb bin ich da nie so eingestiegen. Da war ja auch eben Andreas von der Meden dabei, der Sprecher. Ein Sprecher, der auch hier bei dem Pfarrer mit den Laseraugen gewonnen wurde. Und Andreas von der Meden, du weißt ja, was seine Paraderolle bei den 3 Fragezeichen.
Ich dachte insgesamt, weil insgesamt ist es ja total schwierig, sagt ja jeder immer was anderes. Da sieht man mal, was das für ein Sprecher war. Ne? Ja, Skinny Norris, natürlich, oder slash Morton war er früher.
Ach stimmt, also bei den drei Klammeraffen ist er vor allem eben Skinny Norris gewesen oder eben der Gegenspieler, die hießen ja alle anders. Das war mir sehr nah im Sinne von, da war ich dann irgendwie so ein bisschen kratzbürstig, währenddessen ich diese Horrorserie, die wir jetzt auch hören, das fand ich irgendwie gut. Also mir hat das Spaß gemacht, dieser etwas self-made Charme und also man merkt ja auch so diese Fanperspektive, die hatte ich ja auch, deshalb konnte ich das sehr gut mitgehen irgendwie, wie sie das gemacht haben. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, dass er auch damals noch die Sieben Siegel angestoßen hat. Das war auch so eine Fantasy-Reihe. So ein bisschen so wie Harry Potter, ganz episch angelegt. Und die wurde dann auch nicht weitergeführt. Aber hat mich letztens auch jemand darauf angesprochen, dass er das gerne mal bei uns hören würde. Die Sieben Siegel. Auch alles in dieser Zeit. Ja, so produktiv müsste man mal sein, Felix.
Aber vielleicht können wir ganz banal hier mal, nicht, dass es so noch hinten runterfällt. Also der Pfarrer mit den Laseraugen, jetzt der Titel, für mich 11 von 10. Also wahnsinnig toller Titel.
Absolut. Und vielleicht kann man das vorziehen, das Cover ist natürlich dann auch wichtig, wenn du so einen sprechenden Begriff wie der Pfarrer mit den Laseraugen, dann willst du das natürlich auch sehen. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so ein geiles Bild aus dem Kunstunterricht von so einer Person, die sehr gut ist und dann so 15 Punkte immer bekommen hat in Kunst. Mir fehlt da so, also irgendwie, also mir gefällt es nicht so gut. Also ich finde es stimmig, dass man den Typen auch abbildet mit so rot leuchtenden Augen. Ich hätte es wirklich, also keine Ahnung, also vielleicht ein bisschen comichafter oder ein bisschen realistischer, ist es so irgendwo so dazwischen, also ein bisschen verschenkt.
Ja, vor allem, ich habe mir vorgestellt, wie es ist, wenn man so richtig christlich ist und das sieht, ne, dann denkt man halt so, oh Gott, weißt du, ich habe Nebenaus bumst, aber Gott weiß alles, ne, der Pfarrer hat Laseraugen. Nein, falls ihr es noch nicht gehört habt, er hat wirklich Laseraugen, literally. Das ist das Tolle, ne? Es ist nicht einfach jetzt so jemand, der in dich reingucken kann oder so. Nee, der zerfräst dich einfach.
Was, toll. Was du meinst, ist der Pastor mit dem Röntgenblick.
Und ich habe mich auch erinnert gefühlt an einen Film, den ich auch nur einmal gesehen habe, aber der ja so ganz, auch ganz, ganz stark popkulturell aufgeladen ist. Mehrfach bei den Simpsons auch zitiert worden. Und zwar das Dorf der Verdammten. Mit diesen Kindern, die haben keine Laseraugen, aber die können auch so hypnotisieren oder sowas, ne? Und das ist auch so visuell ganz, ganz stark. Das hat dann irgendwie so ein 60er-Jahre-Film, ist dann nochmal geremaked worden von John Carpenter. Geremaked ist auch geil. Das ist nochmal gedreht worden, glaube ich, 1990 oder sowas. Also da muss ich so ein bisschen dran denken. Das ist einfach super aufgeladen und sofort hat man Bock drauf.
Ja, dann lass mich doch mal in den Klapptext hineinlesen, damit wir jetzt auch mal wissen, der Pfarrer mit den Laseraugen, er spricht ja für sich. Man hat sofort eine Vorstellung, das ist ein Horrorfilm, das ist ein Horrorhörspiel in dem Fall. Man weiß nicht, was dieser Typ macht, aber man kann sich alles schon eigentlich vorstellen. Oder
ja. Wie ist der so privat zum Beispiel? Ne? Was macht der privat gerne, der Pfarrer mit den Laseraugen?
Ja, es gibt ja auch so Folgen, hatten wir ja bei TKKG, die heißen dann Die Falle schnappt zu. Da hast du gar nichts, da fängst du bei null an. Mhm. Und bei dem Pfarrer mit den Laseraugen, da bist du eigentlich schon auf 180, bevor du von der Story überhaupt gehört hast. Und an diesem Punkt hole ich euch jetzt mal ab auf 180 mit dem Klappentext. Schweißgebadet blickte Claude in die ausgehobene Grube. Neben ihm stand Pfarrer Dufournet, dessen Gesicht sich mit einem Mal zu einer grässlichen Fratze verzerrte. Plötzlich entzündeten sich die Pupillen des Geistlichen und Feuerbälle schossen aus seinem Schädel. Der junge Mann spürte, wie sich die heißen Strahlen in seinen Körper fraßen und ihm das Blut in den Kragen lief. Taumelnd stürzte er in das Grab und das Letzte, was er wahrnahm, war das höhnische Lachen des Pfarrers, während feuchte Erde auf ihn niederprasselte.
Wow. Ja, da ist gleich mal mit der Highlight-Szene des Hörspiels oder einer der Highlight-Szenen reingegangen. Finde ich interessant tatsächlich, dass man jetzt nicht sagt so, okay, ich habe jetzt hier vier Sätze, da fängt's an, das ist die Mitte und da geht's hin, sondern nee, ich nehme einfach jetzt mal exemplarisch so eine Stelle raus und so als so beispielhaft schreibt das hinten drauf. Finde ich gut.
Das ist dann so dieser Instant-Buy, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, der setzt sich eigentlich in dem Klappentext fort. Also es wird ja gar nicht das Manko des Hörspiels ausgeleuchtet, und zwar, dass es eigentlich um Außerirdische geht und relativ komplex wird, sondern es ist noch sehr hermetisch hier, diese Horrorszene. Das Einzige, was ich als Autor, Felix, ich habe ja Bücher und Bücher geschrieben, ihr wisst es alle, was ich hier empfohlen hätte, wäre, man hätte es im Präsens noch halten sollen. Das wäre schon noch geiler gewesen. Schweißgebadet blickt er auf die ausgehobene Grube. Neben ihm steht der Pfarrer, aber das nur mal am Rande.
Mhm. So, hab das auch gelernt. Das war Präsens.
Ich will sagen, das ist gerade, wenn man in so eine einzelne Szene reingeht, ist es dann doch direkter. Klar erzählt, ist es nicht üblich, ein Roman würde man nicht im Präsens machen, also kann man schon, aber wirkt dann etwas unprofessioneller. Aber für einen Klappentext hätte es noch gereicht. Ja, wir haben jetzt wenig erfahren, also wir sind jetzt alle, denke ich, so hooked, ne, von dem Titel und von diesem Klappentext, aber wir wissen trotzdem noch nicht, was in diesem Hörspiel passiert. Da würde ich uns mal ein bisschen reinholen. Vergesst alles, was ihr gehört habt im Klappentext. Felix, hast du vergessen?
Ja.
Gut. Also, jetzt das, also ich mache einfach ein bisschen Spoiler-Talk. Es gibt eine kannibalistische Alien-Spezies und die fliegt so gemütlich durchs Weltall. An Bord sind aber auch, Achtung, als Aliens kostümierte Menschen. Und die sabotieren den Flug so, dass die Aliens bei der Erdestation machen müssen. Die Aliens entführen dann einen Pfarrer und setzen ihm eine Supertechnologie ein, Laserstrahl aus den Augen schießen. Und zwar damit er auf der Erde Leute tötet, die sie auf ihrer Sternreise dann essen können. Zum Schluss aber werden alle von verkleideten Menschen daran gehindert, also die Aliens, und ihre gefährliche Technologie wird zerstört und alle Aliens werden umgebracht. Und auf der Erde, das ist auch noch wichtig, ist ein Agent. Der ist als Organist getarnt. Und der ist überhaupt nicht wichtig für die Story. Der trägt gar nichts dazu bei, zu der ganzen Handlung. Der ist aber erzählerisch wichtig, weil wir aus zwei Perspektiven dieses Hörspiel erleben. Einmal sind wir in diesem Raumschiff und einmal sind wir auf der Erde durch diesen Organist, dieser Agent, der als Orgelspieler da irgendwo eingesetzt ist und der mit den Menschen in dem Raumschiff gemeinsame Sache macht und der quasi da die Ankunft von der Seite der Erde irgendwie beglaubigt. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Nachdem ich es gestern noch mal zum zweiten Mal gehört habe, kann ich sagen ja, denn beim ersten Mal hören habe ich es nicht verstanden. So, es ist, kann man vielleicht schon mal als Fazit so ein bisschen voranstellen, es ist eine Geschichte, die, also es ist eine, wie soll ich sagen, es ist eine Geschichte, die ihre Handlung und die Informationen, die man bräuchte, um die Handlung zu verstehen, so quer irgendwie von hinten drüber stülpt. Also man, ganz zentrale Sachen, die man am Anfang bräuchte, um zu verstehen, wer ist denn hier wer, erfährt man so ungefähr nach zwei Dritteln der Zeit. Es ist so, als wäre das irgendwie falsch rum erzählt, so ein bisschen.
Ja, es ist recht ambitioniert dadurch erzählt. Du weißt ja, was ich immer predige als Buchautor, szenischer Einstieg. Und hier beginnt es ja tatsächlich in beiden Erzählebenen, die wir haben, die Erde und das Flugzeug, beginnt es mit dem szenischen Einstieg, der aber dann sich nicht auflöst. Also szenischer Einstieg bedeutet, dass dir nicht gesagt wird, was los ist, sondern du bist direkt in einer Szene und musst dir ableiten, was da passiert. Und hier wird das irgendwie nicht so benutzt, um diese grundlegenden Informationen zu vermitteln. Und deshalb ist man in zwei szenischen Einstiegen drin und kapiert am Anfang schon mal gleich gar nichts. Mhm. Also mich hat so ein bisschen so zurückerinnert an meine ersten Hörspielerlebnisse. Gerade bei den drei Fragezeichen habe ich als Kind Folgen gehört, die ich nie verstanden habe intellektuell. Ich habe nie den magischen Kreis kapiert, warum machen die das? Aber ich fand es trotzdem irgendwie, du bist da trotzdem drin, die Figuren machen das und du guckst ihnen dabei zu und hast trotzdem noch so einen Mehrwert. Also das würde ich dem Hörspiel da nochmal zugute halten, dass man zwar nicht reinkommt, aber dass man dann doch wissen will, was passiert jetzt Verrücktes hier mit diesem Pfarrer. Ja, Felix, wie ist denn deine Wertung, wenn du schon mal voraus ein bisschen uns was sagen könntest, wie gefällt dir die Folge? Du hättest ja auch nicht mehr gedacht, dass du die nochmal hören würdest in deinem Leben.
Nee, ich habe die auch bestimmt schon mal gehört, aber ich habe was ganz anderes erwartet. Ich dachte tatsächlich jetzt auch wahrscheinlich durch das Cover, ne, man hat den Inhalt vergessen, irgendwann sieht man das Cover wieder und dann denkt man genau das, was sicherlich auch die vielen Hörenden da draußen denken, okay, da läuft so ein Pfarrer durch die Gegend, der ist irgendwie verzaubert oder ein Zombie oder sonst was und bringt die Leute um. Und so ist es ja gar nicht. So, das ist passiert zwar, aber das ist auch nur ein kleiner Teil der Handlung. Wie du sagst, die Aliens werden ja gar nicht abgebildet hier auf dem Cover, ne? Und es ist so ein bisschen, ich dachte am Anfang, ne, du hast es erwähnt, der szenische Einstieg in dem Raumschiff, wo auch so gesprochen wird von den Figuren so souverän, als müsste man das alles schon wissen, minutenlang. Und man weiß es aber eben nicht, sondern erfährt es teilweise erst am Schluss. Das hat mich sehr erinnert an Commander Perkins. Also die Idee, dass man irgendwie reingerutscht ist und man ist bei Folge 4 von irgendwas, wo man die ersten drei nicht kennt. Ich habe wirklich sofort geschaut, Moment mal, ist das hier vielleicht der zweite Teil von einer Erzählung, die es vorher schon gab in der Reihe, ne? Weil ich mich so verarscht gefühlt habe. Und das hat das leider so ein bisschen madig gemacht, das Hören. So, man wird so ein bisschen... Man wird so dermaßen im Unklaren gelassen, was gerade passiert, dass man fast wütend wird an manchen Stellen.
Das kann ich auch total nachvollziehen. Mir ging das schon ähnlich, dass ich dann gedacht hatte, so, wir machen den Pfarrer mit den Laseraugen. Und dann habe ich das einmal mir angehört und wollte schon das Skript schreiben, um so ein bisschen effektiv zu sein. Und habe dann das geschrieben und habe beim Schreiben gemerkt, dass ich nicht verstanden habe, was passiert ist. Und dann habe ich es eben nochmal gehört und habe dann verstanden, wie zumindest das Hörspiel oder die Geschichte glaubt, dass sie funktioniert. Und dann macht mir das auch, dann hat es mir auch Spaß gemacht, wenn man so auf diese kleinen Fehler dann vielleicht gucken kann in der Story. Mhm. Ich hatte erst gedacht, ich hatte mir so eine Metapher zurechtgelegt. Das ist so, man darf nicht so nah rangehen bei diesem Hörspiel, wie wenn man in so einer Absturzkneipe um 4 Uhr morgens die Brille aufzieht, wenn man noch jemand abschleppen will, dann sieht man halt zu sehr. Aber eigentlich ist das nicht richtig. Denn jetzt, nachdem ich mir die Handlung erschlossen habe, finde ich so diese kleinen Fehler und wo es halt eben nicht funktioniert, das finde ich eigentlich den Reiz daran. Also irgendwie ist das so eine Kompetenz, sich da so auf die Spur zu machen von den Problemen in dem Plot. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, doch, kann ich nachvollziehen, ja. Können wir ja nachher vielleicht noch mal so ein paar Beispiele, das ist vielleicht etwas abstrakt, wir können ja nachher mal so ein paar Beispiele erwähnen dann.
So, genau, dann gehen wir mal rein in dieses Hörspiel und zwar zu diesem szenischen Einstieg. Wir sind ganz am Anfang und zwar als der Commander Sorg, einer der Bösewichte. Wir erkennen ihn nur, dass er Bösewicht ist, an der Art, wie er spricht, das verstehen wir. Wir hören noch eine andere Figur, das ist einer der verkleideten Menschen, das ist Andreas von der Meden und da hören wir mal rein.
Das würde bedeuten, dass die Energie des Sternensturms uns durch fast 4 Sektoren getrieben hat, Leutnant Blue. Und das bei minimalem Treibstoffverbrauch.
Und optimaler Geschwindigkeit, Commander.
Ja, auf der einen Seite ist dieses Schurken-Hahaha von Commander Sorg schon, finde ich, also ein bisschen unterlegen gespielt. Andererseits ganz hilfreich, weil man sonst ja überhaupt nicht versteht, wer was ist. Und wir hören an der Stimme, dass er offensichtlich der Antagonist ist. Das ist relativ hilfreich, weil es ja nicht gesagt wird. Mhm. Wir kapieren aber auch nicht, dass in welchem Raumschiff wir sind und so. Es ist schon haarsträubend, dass das alles nicht gesagt wird.
Ja. Dass der eine ein Mensch ist zum Beispiel, weiß man nicht. Witzigerweise ja auch, dass er selber, das kommt später auch raus, dass er selber auch von manchen anderen im Raumschiff nicht weiß, dass sie auch Menschen sind. Es gibt mehrere Geheimhaltungsebenen unter den Agenten. Also das ist schon etwas komplexer auf jeden Fall.
Und wenn man Außerirdische hat, also wir sind dann langsam, kommen wir auf die Spur, okay, wir sind jetzt in einem Raumschiff, es geht um eine fremde Spezies. Und auch da hat man ja eigentlich eine gewisse Kompetenz. Science Fiction haben wir alle gesehen und fragen uns natürlich so erstmal, klar, bei Science Fiction, wie sehen die Außerirdischen aus? Und auch das ist hier so eine überraschende Leerstelle, die nicht geklärt wird. Es gibt einen Moment, wo so ein Hinweis darauf gegeben wird.
Aber das ist doch nicht möglich.
Jetzt starren Sie mich nicht so an. Bin ich etwa neidisch auf Ihre zwei Arme? Also.
Wer in Gottes Namen sind Sie? Oh, oh.
Ich bin Commander Zog von Kronox.
Ja, das ist sehr spät in dem Hörspiel und verwunderlich, weil man sich natürlich davor fragt, okay, der hat keine Arme, wie hat er denn dann zum Beispiel gegessen? Die Szene, da reden wir auch noch drüber, hat sehr ausschweifend gegessen und eine Geflügelsäge benutzt. Heißt das wo? Wenn man so, weißt du, wenn den Braten so aufschneidet, da kommt auch dieses Geräusch. Ne? Und das Ganze ohne Arme, also man kommt da sofort, es wird visuell sehr stark plötzlich alles.
Ja, ich hatte sie mir damals tatsächlich vorgestellt wie die Außerirdischen bei den Simpsons, also wenn ihr die noch kennt, Kang und Kodos.
Mhm. Also Tentakel als Extremitäten.
Genau, da könnte man natürlich auch denken, das könnten ja auch Arme sein, sind es ja bei denen auch, aber sie sind ja so ein bisschen unten an den Dingern dran. Und ich hatte auch tatsächlich in Erinnerung, dass die so beschrieben wurden, aber es stimmt überhaupt nicht. Das habe ich mir im Nachhinein so vorgestellt, weil es ja auch so ein bisschen trashig ist und das sind ja sehr trashige Aliens. Aber theoretisch, wenn sie mehr Extremitäten haben als andere, müssen es ja nicht Füße sein. Sie könnten ja auch 8 Ärsche haben oder 3 Köpfe. Also das bleibt sehr im Dunkeln. Ja, also es ist relativ konsistent, sagen wir mal, weil ja alles andere aus diesem Raumschiff, aus dieser Zivilisation, dieser Fremden wird nicht erzählt. Das ist alles eine Leerstelle. In einem Hörspiel kann man sich das vielleicht füllen mit seiner Fantasie, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, man wollte dieses Fass gar nicht aufmachen, wahrscheinlich weil die Geschichte schon zu ist recht überkomplex und was da alles erzählt werden muss. Und dann hat man nicht die Möglichkeit, so zu zeigen, ja, wo sind wir eigentlich? Und das bleibt dann natürlich ein großes Manko, weil Science Fiction ohne Kulisse ist halt ein bisschen leer. Aber auch da habe ich bei Sascha Gutzeit nochmal nachgefragt, habe ich gefragt, Sascha, hast du denn nicht eine Idee gehabt, wie die Außerirdischen aussehen?
Echt? Das ist jetzt echt lange her, aber dass ich die nicht näher beschrieben habe, ist natürlich nachlässig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich immer gedacht habe, dass die normal aussehen, also Menschengestalt haben. Also dass die zwar irgendwelche Weltraum-Glitzeranzüge anhaben, dass sie aber tatsächlich nicht aussehen wie die super-duper Glibbermonster oder hier Metaluna 4 antwortet nicht oder so, sondern dass die wirklich ganz normal aussehen, dass die die Welt übernehmen können oder hier rumlaufen können auf der Erde, ohne dass jemand direkt denkt, oh, da kommt das Glibbermonster oder ich erkenne sofort, mein Herr, Sie sind ein Außerirdischer, sondern dass die wirklich mehr diese Menschengestalt haben und innerlich die Außerirdischen sind. So habe ich mir die vorgestellt. Aber Gottlob kann sich ja jeder selber ein Bild machen. Es wird ja nicht beschrieben.
Crazy. Damit widerspricht er ja einer der großen Enthüllungsmomente, als man eben sieht, dass Menschen sich verkleidet haben als Außerirdische beziehungsweise eine Technologie haben, um sich dem anzupassen. Also dass es sehr wohl einen optischen Unterschied gibt zwischen beiden Spezies. Also das haben wir ja deutlich in dem Hörspiel drinnen. Felix, kannst du das ein bisschen auflösen?
Nee, ich kam da gar nicht dazu, mir das so auszumalen, jetzt alles so konkret. Da, also in dem Punkt bin ich nicht so lange verweilt, weil ich diese Schnitte, das wird ja so hin und her geschnitten, Erde, Raumschiff, Raumschiff, Erde, dann wird irgendwann klar, es gibt ja mehrere Ich-Erzähler auch. Es ist ja nicht so, als hätte es formal die Möglichkeit nicht gegeben, ein bisschen was früher zu beleuchten. Es gibt ja Ich-Erzähler. Und dann ist man relativ nah bei denen, ne? Gerade bei Andreas von der Meden, da merkt man schon so, er ist irgendwie in Opposition, er macht da irgendwie so was Geheimes, ne? Da weiß man aber, glaube ich, auch noch nicht, dass er ein Mensch ist eigentlich und so. Das ist alles, also man ist ja echt so, dass, also der Motor läuft ganz schön hochtourig. Also ich konnte mich da jetzt nicht jedem Detail widmen. Das mit dem Aussehen hat mich nicht so beschäftigt.
Ach ja, naja, du bist ja auch nicht so der Science-Fiction-Fex wie ich.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja, aber auch beim Alien-Design in der modernen Erzählung, da ist dann auch vieles eben darauf beschränkt, dass quasi Menschen kostümiert werden. Am schlimmsten, denke ich, ist immer bei Star Trek. Da unterscheiden sich die Aliens immer nur so Klingonen, Bajoraner, Cardassianer, wie viel bemalten Schaumstoff sie auf der Stirn kleben haben. Und es sind aber eigentlich alles eben immer Menschen. Oder es gibt natürlich diese HR-Giga-Vision von Alien, die Reihe auch Alien. Das ist auch was sehr ikonisch ist und was immer wieder auch in anderen Darstellungen von Außerirdischen so Einzug gehalten hat. Also es ist einfach auch schwierig, ja, sich sowas vorzustellen. Bei Star Wars wird es immer mal versucht, dass man dann mit CI eben Körper hat, die dann eben nicht so funktionieren, dass sie irgendwo stehen und Arme haben und einen Kopf. Aber das sieht dann auch schnell aus wie Comic und fasziniert dann vielleicht auch nicht so sehr. Also deshalb ist Creature Design schwierig und der Pfarrer mit den Laseraugen hat es uns überlassen. Aber irgendwie so ein bisschen Kulisse für die Figuren, also gerade für die außerirdischen Figuren, hätte ich gebraucht. Und was natürlich auch faszinierend ist, dass wir im Nachhinein ja erfahren, dass es nicht in unserer Zeit spielt. Ich hoffe, da liege ich richtig. Anders kann es ja doch nicht sein. Also es spielt zwar auf der Erde ein Teil davon, aber es muss eine Erde der Zukunft sein, weil die Menschen ja sehr starke Technologien benutzen, mit denen sie ja offensichtlich auch interstellar reisen können. Sonst könnte ja gar nicht Andreas von der Medens Charakter Blue da an diesem Raumschiff gewesen sein.
Ja, vielleicht, also es tut mir leid, vielleicht muss ich mal jetzt was ansprechen, weil ich halte es nicht mehr aus. Ja. Also genau, du sagst es, das Hörspiel erwähnt, dass sich menschliche Agenten Lichtjahre entfernt bei den Außerirdischen auf das Raumschiff gezeckt haben. Aber er wird nie erwähnt, wie und auch eigentlich nicht warum. Es wird zwar ein Argument gegeben, diese Technologie soll zerstört werden, ja. Aber wenn man jetzt dann das Hörspiel mal aufmerksam hört, dann merkt man, dass die Außerirdischen mit dieser gefährlichen Technologie, also irgendwas mit Laseraugen halt, ne, man will die halt haben, aber die werden quasi erstmal zur Erde gelenkt mit einem Trick. Die kennen die Erde gar nicht. Ne? So, ein blauer Planet, ist ja schön hier. Also sie sind überhaupt keine Bedrohung, denn sie wissen gar nicht, dass es Menschen gibt. Aber vorher haben die Menschen schon irgendwie Angst vor ihnen oder wollen halt diese Erfindung haben, wissen auch davon, das wird auch nicht erwähnt, woher, und sind selbst in der Lage, dahin zu reisen und sich auf das Raumschiff zu zecken. Ich weiß nicht, wie lange die Ausbildung dauert bei den Außerirdischen da, bis man da irgendwie an Bord mitfahren darf. Aber das klingt alles wahnsinnig aufwendig und ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen so ein Plothole. Und das Hörspiel hat sich dazu entschieden, das finde ich eigentlich total bold, wie man so neudeutsch sagt, das einfach gar nicht zu erzählen. Also sie haben es halt gemacht. So, das finde ich fast schon wieder cool. Aber auch das wird leider erst sehr spät erwähnt. Und da hänge ich die ganze Zeit so. Also ich verstehe die Motivation eigentlich der Geschichte gar nicht.
Es ist genau wie du sagst, dass man sich vorstellen muss, dass offensichtlich die Menschen so weit sind technologisch, dass sie eben interstellare Flüge machen, interstellare Agenten haben, die wissen, dass es da eine gefährliche Spezies gäbe von, kann man ja auch nochmal sagen, kannibalistischen Außerirdischen, also die sich auch gegenseitig fressen. Ist ja jetzt vielleicht auch keine Gefahr für die Menschen, aber gut. Das alles ist in der Macht der Erdbewohner mittlerweile, also es muss offensichtlich weit in der Zukunft spielen. Also davon lasse ich mich nicht abbringen. Und dann geht es darum, dass irgendjemand Laserstrahlen aus seinem Auge schießen kann, dann sind die halt tödlich. Dann würde ich auch sagen, so, warum lockt man diese seltsame Spezies auf die Erde? Mein Gott, man kann sich ja so wie Jodie LaForge bei Star Trek vielleicht so ein Visor aufsetzen und dann auch Laserstrahlen schießen. Also das ist doch gar nicht so advanced, wie hier getan wird. Das ist ja das Ding, worum es geht.
Es ist schwierig. Wir leben ja auch in sehr, ich sag mal, futuristischen, apokalyptischen Zeiten, was da alles auf der Erde gerade passiert. Man hat jetzt nicht das Gefühl, als wäre jetzt, als würde die Möglichkeit, aus den eigenen Augen Laserstrahlen zu schießen, irgendwie den Lauf der Weltgeschichte verändern können. Also, und zwar, glaube ich, vor 20 Jahren auch schon so. Also, ich finde es ein relativ kleines Ding eigentlich dann auch wieder, weißt du? Finde ich ganz süß. So.
Ja, es ist halt so ein super bedrohliches Feature. Wir haben es ja auch im Titel und man sieht ja auch, also man kriegt es sehr gut gezeigt, was mit den Laseraugen gemacht wird. Es gibt ein paar sehr explizite Szenen und es ist sicherlich eine gefährliche Waffe, aber eigentlich ein Maschinengewehr macht ja nichts anderes, nur dass man es halt nicht aus den Augen verschießt, sondern aus einer Waffe. Und dafür müsste man auch nicht, um das abzuschaffen, so viel Aufwand betreiben. Also das, finde ich, ist, wie du sagst, schon eins aber der sympathischen Plotholes. Also die Motivation, warum das alles angestrebt wird von Seiten der Menschen, wie sie die, da die Außerirdischen manipulieren, das ist halt wirklich auch Trash. Und das ist Trash, der Spaß macht, finde ich. Also ja,
auf jeden Fall.
Jetzt kommen wir aber vielleicht mal zu dem Punkt, wo ich etwas enttäuscht bin, wo ich denke so, ach, das ist zwar auch trashig, aber das hätte man vielleicht auch etwas besser machen können. Und zwar, dass die Welt der Aliens, sie wird uns nicht beschrieben. Wir erfahren gar nichts über diese Spezies, außer dass sie eben offensichtlich Kannibalen sind und nicht aussehen wie Menschen. Aber sie benutzen militärische Ränge wie bei uns. Also es gibt einen General, es gibt einen Leutnant und so. Es gibt einen Granatapfel, der in eine von den getöteten Personen reingesteckt wird, die serviert wird. Irgendwer erzählt was von einem Adrenalinstoß. Also so ganz viele Sachen, die offensichtlich menschlich sind, werden uns präsentiert als Teil dieser intergalaktischen Spezies. Zum Beispiel wird auch die Uhrzeit an Bord des Raumschiffes der Außerirdischen so berechnet wie hier. Also irgendwann um 9.10 Uhr ist dann der Angriff oder so. Und also da muss man ja nur mal bei Star Trek schauen, da heißt es ja auch immer Sternenzeit so und so, so und so. Weil sich natürlich die Zeit, nach der wir uns richten, das geht ja um die Umdrehung der Erde, um die Sonne. So wird ja die Zeit bei uns berechnet. Und natürlich kann es nicht 9.10 Uhr in einem außerirdischen Raumschiff geben.
Mir fiel das auf an Stellen, wo es dann auch inkonsistent teilweise ist. Ich fand das interessant, das habe ich mir dann auch nochmal angehört. Als der Pfarrer dann an Bord ist, der dann quasi so fremdgesteuert wird, also dem werden dann diese Lasereinheit verpflanzt und der weiß aber gar nicht, wie ihm geschieht, und dann wird der fremdgesteuert. Und als der aber noch so menschlich ist und so weiter, dann wird der gefragt nach seinem Namen, dann sagt er, ich bin Pfarrer so und so. Wenn du nicht weißt, was ein Pfarrer ist, dann würdest du ja denken, das ist so eine Art Vorname. Dann heißt es aber, er wird von dem Alien-Chef dann als der Pfarrer angesprochen. Also da ist das klar, was das für ein Konstrukt ist. Um sich dann später, was ja eigentlich schön ist, dann zu wundern, der Pfarrer hat gesagt, die stehen, also es geht um eine Beerdigung, da sollen dann ganz viele Leute umgebracht werden, die verharren dann wohl länger an so einem Loch. Also da ist quasi das Konzept von einem menschlichen Begräbnis nicht bekannt. Und das ist ja genau so ein Moment, den man haben will. Man denkt, stimmt, die kommen ja von ganz woanders her. Die machen das ja anders vielleicht mit ihren Leichen. Ne? Also das versteht er nicht, aber bei Pfarrer so, alles klar, ich weiß, das ist ein Pfarrer. Ne, also er verliert dann auch wieder Wissen und hat's dann auch wieder. Das ist so ein bisschen, da fällt's dann halt auf, das ist so ein bisschen.
War wahrscheinlich, also ist ja recht viel rausgekommen, vielleicht war dann eben nicht die Zeit und die Muße da, das Skript nochmal dahingehend auch abzuklopfen, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt schon nicht eine außerirdische Welt hier gestalten für die HörerInnen, dann müssen wir eben gucken, dass die zumindest vielleicht ein paar Begriffe haben oder eben fehlende Informationen über die Menschen, damit es der Story natürlich mehr Halt gibt. Aber Felix, dann kommen wir doch mal auf die Erde. Nachdem wir schon etwas ratlos in diesem verrückten Raumschiff gefahren sind, es gibt ja zwei Handlungsorte, und zwar, es ist nicht minder verrückt, dass einer von diesen Agenten dieser hochtechnologisierten Erdbevölkerung geht da irgendwie zurück nach in das französische Hinterland, um sich da einzuschleusen als Organist und auf diese Begegnung mit dem Raumschiff zu warten. Das könnte man doch auch irgendwie, also der könnte auch offiziell dahin gehen. Also vor wem tarnt er sich eigentlich? Es gibt ja gar keine außerirdischen Agenten auf dieser Erde.
Ja, aber er muss halt da in das Dorf, in die Dorfgemeinschaft sich einfügen, und da ist dann halt der Platz des Organisten wahrscheinlich freigeworden. Und dann lernt er ja Orgel spielen.
Ja, aber er könnte ja theoretisch auch als Verteidigungsagent der Erdsicherheit irgendwie da sich ein Zimmer nehmen, wenn er sagt, da kommen bald die Leute mit dem Raumschiff.
Ja, aber er hat ja eine Frau kennengelernt, und die darf es nicht wissen, weil es einfach strictly confidential ist.
Damit das nicht dieser Spezies durchgesteckt wird, die gar nicht weiß, dass es die Erde gibt.
Nee, dass die Erdbewohner nicht in Panik geraten, wenn bald die Leute mit den Laseraugen landen, die man zu sich nach Hause gelockt hat. Das ist wie so ein trojanisches Pferd, was du dir aber selber in die Burg stellst, weißt du?
Aber das könnte ich mir schon vorstellen. Stimmt, Geheimdienste.
Also mit Absicht.
Ja, Geheimdienste wollen ja nicht nur sich verschleiern vor fremden Mächten, sondern auch, dass die Bevölkerung nicht weiß, was tatsächlich für Bedrohungen da sind. Okay, Siehst du? Super. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben hier. So, ja. Und Claude, also, ist da als Organist dann angeheuert in einem sehr, also da hat man ja nicht das Gefühl, man ist in der Zukunft. Das finde ich aber auch eigentlich ganz gut, die Idee, dass die Erde sich vielleicht weiterentwickelt. Es gibt eben die Möglichkeit, zu den Sternen zu fliegen, aber auf der Erde gibt es dann halt immer noch den ganzen Scheiß wie früher, gerade im Hinterland. Und es ist gar nicht so, dass alle mit fliegenden Autos unterwegs sind, sondern sind die dann auch nochmal, spielen Orgel und beerdigen sich gegenseitig.
Ja, fand ich atmosphärisch auch sehr gut gemacht übrigens.
Es ist ja auch so eine Enthüllung, wenn man plötzlich merkt, ach so, das ist die Erde in der Zukunft und man wird in so einem anderen Glauben gelassen, damit dann diese Enthüllung, dass das alles ganz anders ist, zum Schluss besser knallt. Mhm. Und Felix, was hättest du, wenn du, er musste sich ja jetzt, hatte genug Zeit und hat sich dann das Orgelspielen auch beigebracht. Und da musste ich so an täglich grüßt das Murmeltier denken, wenn man so für einen Job oder durch eine verrückte Situation hat man die Möglichkeit, eine Kompetenz sich anzueignen, für die man sonst im Alter keine Zeit hätte. Hast du da irgendwas? Was würdest du machen, wenn du die Möglichkeit hättest, irgendwas zu erlernen? Was schwebt dir da vor?
Also täglich grüßt das Murmeltier, weil du es gerade erwähnst, da musste ich nochmal drüber nachdenken. Also wer den Film nicht kennt, da geht es darum, dass für den Protagonisten, gespielt von Bill Murray, plötzlich immer der gleiche Tag immer wieder von vorne beginnt. Hört auf und fängt wieder genau da an. Alle anderen machen genau das Gleiche wie sonst auch und er kann dann aber in dieser Welt interagieren, unendlich lang. Und da hatte ich nochmal drüber nachgedacht, ach, das ist ein schöner Film, müsste man sich mal angucken. Und da werden aber die verschiedenen Stadien so ein bisschen durchleuchtet, wenn man so viel Zeit hat, nämlich, dass man irgendwann nur noch depressiv ist. Also jede Tätigkeit zu erlernen, wird da ja auch sinnlos. Bis ihm einfällt, er könnte ja so eine Art Pickup-Artist werden. Auch schon wieder eigentlich total schwierig, der Plot, finde ich. Ne? Er guckt dann jeden Tag, beobachtet die Frau, kassiert immer Schellen, weil er halt so ein toxischer männlicher Typ ist und dann irgendwann macht er genau das, was sie gerne hätte und dann verliebt sie sich in ihn. Ist auch eigentlich total ekelhaft, der Plot. Aber das nur nebenbei.
Also Felix, aber da möchte ich dann nochmal das ein bisschen elaborieren. Es war ja so, dass er tatsächlich dieser Pick-up-Artist wird und dann wird er immer besser, indem er ihr ja alle, er weiß ja dann, was ihre Geschichte ist, was ihre tiefsten Empfindungen sind und kann die dann halt manipulieren. Und dann muss er immer wieder von vorne an natürlich wieder anfangen und irgendwann spult er es nur noch so blöd ab und dann fällt ihr das auch auf und dann haut sie ihm eine runter und dann ist er erstmal depressiv und erst indem er sich selber zu lieben lernt und indem er sich für andere Leute einsetzt, dann kommt er an den Punkt, dass sie ihn lieben kann. Also sie liebt ihn nicht, weil er so perfekt ist als Pickup-Artist, sondern erst in der nächsten Institution, als er quasi wirklich so zen ist mit seiner Person. Also sorry.
Der Film erzählt natürlich aber dann auch nicht, dass ob er so bleibt, ne? Ja, das ist so die Maskerade bis zur Hochzeit und dann, ich hoffe, er bleibt so, dann ist alles gut. Ist egal, darüber reden wir jetzt ja gerade nicht. Aber ich will nur sagen, der Film macht dieses Stadion eigentlich ganz gut auf, das ist so psychologisch gut durchdacht, behaupte ich. Und deswegen glaube ich, unendlich viel Zeit ist überhaupt keine Verheißung, sondern es ist total schrecklich eigentlich. Ne? Aber ich hatte mir überlegt, wenn ich unendlich viel Zeit hätte.
Ja.
Also würde ich tatsächlich auch, wie der Protagonist hier, Klavier würde ich lernen oder Schlagzeug. Das wollte ich schon immer gerne mal machen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 15 Jahre alt wäre oder sagen wir mal 18, ne? Wenn ich unendlich viel Zeit hätte und ich würde den ganzen Tag nur Fußball spielen, glaubst du, ich könnte irgendwann besser werden als Messi? Oder gibt es da eine Limitierung dann, selbst wenn ich die ganze Zeit übe, bis ich jeden Trick bis zum letzten habe, gibt es da eine körperliche Limitierung, weil ich zum Beispiel trotzdem viel zu langsam bin oder so, dass ich das nicht hinkriegen würde?
Gute Frage. Es ist ja immer so das Ding. Also was ist Talent und was ist Fleiß? Und in diesem Versuchsaufbau kannst du halt nur Fleiß einsetzen. Aber ich glaube, das bringt einen schon recht weit. Aber vermutlich macht es einen nicht besser dann als Messi, aber vielleicht besser als Alex Meyer.
Ronaldo. Ach so. Alex Meyer. Okay. Verstehe. Und was würdest du machen?
Ja,
also nix wahrscheinlich.
Endlich mal alles lesen, was hier auf meinem Bücherstapel liest. Dafür bräuchte ich in meinem Tempo auch schon ein paar hundert Jahre. Ich würde gerne zaubern lernen. Ich hatte letztens wieder einen Podcast gehört mit Manuel Muerte, wo Manuel Muerte zu Gast war, ein Zauberer. Und auch so Siegfried und Joy machen das ja auch sehr prominent. Und das ist dann ja auch irgendwas, was scheinbar vielen Leuten gefällt. Das könnte man gut verbinden. Und dann hätte ich auch das Gefühl, ich müsste nie wieder im Supermarkt zahlen. Also weil ich immer denke, dass wenn man ein richtig guter Zauberer ist, dann kann man doch wirklich, Ladendiebstahl ist doch dann ein leichtes.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich dachte, du willst mir sagen, es gibt einen Zauber-Podcast, wo dann gezaubert wird. Weißt du, einer zaubert, du hörst dann immer so Kleidergeräusche oder so Rascheln oder mal ein Kaninchen und der andere so, oh, ah, oh. Dachte ich so, das wäre ein geiles Podcast-Konzept. Ja.
Zauberei für die Ohren. Naja. Aber du hattest mir ja im Vorfeld, hattest du doch auf die Frage geantwortet, wenn du so viel Zeit hättest, unlimitiert, dann wärst du gern der beste Liebhaber der Welt.
So wusste ich, dass sowas jetzt kommt. Der beste Liebhaber der Welt.
Also das ist wirklich ein schönes Projekt, Felix. Also das kannst du einfach mal im Hinterkopf behalten.
Ja, gut. Bald ist man ja in Rente, dann kann man, ist ja quasi unendlich viel Zeit. Kann man mal gucken.
Lass uns mal, jetzt haben wir über einige Defizite dieses Werks gesprochen und ich möchte ihm aber auch noch mal ein kleines Bett bereiten, hier, wo es gerade auch so um Erotik ging, und zwar eine der schönsten Szenen. Und zwar ist es nämlich tatsächlich sehr nah dran an dem, was wir im Klappentext gehört haben, diese Sache am Sarg. Da ist dann der Typ verschüttet, klot und ruft nochmal an aus seinem Grab. Und das finde ich irgendwie spannend inszeniert.
Hallo, Klot! Klot, ich kann dich kaum verstehen. Die Verbindung ist so schlecht. Kommst du bald nach Hause? Oh. Naja. Falls es wichtig war, wird er sich wohl noch mal melden.
Also das ist für mich ein konkurrenzfähiger Horrormoment. Ich finde, hier stimmt auch das Timing. In dem Moment denke ich so, ach, das wäre in der Gruselserie auch sehr gut aufgehoben gewesen von Europa, so eine andere Reihe. Und hier hat es mir richtig gut gefallen.
Ich fand's gut, nur habe ich mir da halt auch vorstellen müssen, so die Ableitung, weiß ich nicht, du rufst mich an, klingst total abgehackt, ich verstehe dich nicht, du bist aber doch hörbar erregt und redest auch sehr laut. Dann zu sagen, ja, na ja, der wird sich schon melden, wenn noch was ist. Also das wäre jetzt nicht so meine emotionale Reaktion, aber fand ich ganz gut. Ein Detail da noch, ist mir erst beim zweiten Mal hören aufgefallen, weil ich glaube, du hast den Teil nicht eingespielt, und zwar, wenn das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt zu Hause bei Klots Frau. Ich habe gerade den Namen vergessen. Und sie sagt dann, sie ruft zum Telefon. Ja, ich komme.
Ja, ich komme.
Fand ich unglaublich witzig, weil das macht man ja normalerweise, klopft an der Tür, das klingelt und dann rufst du halt eben schon so einen Moment, ne? Aber zum Telefon zu rufen, ja, ich komme, ist auch so, da habe ich sehr lange drüber nachdenken müssen.
Das ist natürlich eine schöne Beobachtung. Andererseits, also ich habe lange Zeit auch alleine gelebt und
ja, kann auch sein.
Und finde es auch, also wenn man mal drauf achtet, alle Leute, die in dieser Situation sind, man spricht schon mehr mit sich selbst, als man es vielleicht so wahrnimmt.
Und sie ist ja auch sehr allein. Sie klagt ihm ja auch sein Leid. Er würde immer so viel Orgel üben. In Wahrheit ist er da am Sprechfunkgerät, was sie haben, und wartet, dass die Aliens kommen. Aber er ist ja wirklich nicht viel zu Hause. Das ist ja so eine, die Ehe ist ja auch in der Krise. Oder es ist keine Ehe, ist, glaube ich, eine Liebschaft bisher nur. Aber das kann schon sein, ja, dass sie sehr viel allein ist und deshalb so viel mit sich redet.
So, Felix, dann kommen wir mal zu einem weiteren Höhepunkt dieser Folge. Und zwar ist es, vorhin schon angeteased, das sind Kannibalen, diese Aliens, die sich gegenseitig zum Essen servieren. Und das völlig ohne Not. Sie müssen einen Stopp machen bei der Erde. Das ist ja initiiert von den menschlichen Agenten. Und dann kommt eine von den Aliens, was vermutlich auch eine Erdfrau war, und sagt dann so, ja, irgendwie unsere Kühlbehälter sind vielleicht defekt. Also wir können unser Essen gar nicht so lange jetzt frisch halten, wie wir es vielleicht für den Weltraumflug noch bräuchten. Und deshalb sollen sie auf die Erde gelenkt werden. So weit, so gut. Aber Commander Zorg, ja, wir haben ihn ja vorhin schon gehört, wird wütend, erschießt diese Frau mit seinem Laserblick und in der nächsten Szene wird sie serviert, weil ja scheinbar das Essen schon so knapp geworden sei. Obwohl es ja nur die Gefahr bestünde, dass es verdirbt über die Zeit.
Das ist ein Exempel. Er will schon allen zeigen, so läuft das hier, wenn man hier nicht spurt.
Genau, aber ich hatte das Gefühl, es wird noch argumentiert mit den verknappten Vorräten. Aber du meinst, es ist sowieso nur zu zeigen, dass das eine sehr irrationale Figur ist und dass in dieser Kultur einfach ein Leben nicht so viel zählt. Das ist ja das, was man mitnimmt ja. Von der Szene.
Was ich sah, schien so bizarr zu sein, dass ich es niemals vergessen werde. Auf einem Beistelltisch lag dunkelbraun, verkrustet und mit einer Art Granatapfel offensichtlich zu einer Mahlzeit garniert, Sergeant Yol.
Bitte geben Sie mir noch ein Stück Bein.
Ja.
Es sieht ausgezeichnet aus. Was ist Blue? Nun schneiden Sie mir schon etwas herunter.
Selbstverständlich, Commander Zuck.
Ansonsten ist diese Szene, erinnert mich sehr an Per Anhalter durch die Galaxis. Wenn du das kennst von Douglas Adams, da gibt's ja die, glaube ich, den Teil mit ein Restaurant am Ende der Galaxis oder so. Da sind die irgendwie, da ist ja so ein Mensch, fliegt da ja mit auf dieser Abenteuerfahrt durch diese Galaxis, weil die Erde zerstört worden ist. Und dann sind die da in diesem Restaurant, dann kommt so eine seltsame Figur und sagt dann so, was wollen Sie haben von mir? Ja, soll ich Ihnen meine Leber rausschneiden oder so? Und natürlich ist, als empathischer Mensch ist dann Arthur Dent, also die Hauptfigur aus Per Anhalter durch die Galaxis, möchte das natürlich nicht, ist ja furchtbar. Und dann wird dieses Wesen, was scheinbar gegessen werden will, total pumpig. Ja, ist das nicht gut genug und so und entscheidet sich dann mühsam dafür. Dann sagt er, okay, dann nehme ich das. Und dann sagt die Figur, okay, ich gehe jetzt in die Küche und erschieße mich oder so. Und dann sieht man die nachher nochmal so serviert. Also ich spreche jetzt von der Verfilmung. Also nicht der Kinoverfilmung, sondern die Verfilmung, glaube ich, von der BBC in den 80ern in so einzelnen Teilen. Und so ein bisschen habe ich dieses Bild vor Augen gehabt, als dann diese arme Frau von den Aliens da liegt und den Granatapfel noch im Mund hat und dann plötzlich verlangt wird von dem anderen menschlichen Agenten, die zu essen. Das ist ja wirklich so ein ethisches Dilemma in der Story, so, oh Gott, ich muss jetzt, soll ich jetzt meine Kollegin essen, um die Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Und das finde ich auch ein starker Moment. Ist natürlich auch Trash, aber ja. Es ist irgendwie nach dieser Geschichte da am Sarg die spannendste Szene.
Ja, es ist auch so ein bisschen überraschend, weil Anführer da kann man eh nicht mehr ernst nehmen eigentlich, weil der ständig in diesem Passive-Aggressive-Modus drin ist. Mhm. Ne? Der ist sehr hart, aber irgendwie nutzt sich das auch ab, weil er nicht mehr so sinister wird, sondern nur noch immer am Limit ist. Und was hier auch einfach fehlt, weil es relativ Thriller-artig eher ist, ne? Ist eigentlich mehr so ein Geheimdienst-Thriller. So richtig gruselig ist es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und plötzlich kommt, ohne dass es so eine Art Grusel-Crescendo vorher gegeben hätte, kommt so völlig ultra-brutal diese Szene, wo man, wie gesagt, dann auch dieses elektrische Geflügelmesser oder wie sowas heißt, also wieder wirklich so, können Sie so kauen, können Sie mir was vom Bein runterschneiden? Und dann hört man dieses, ne? Und das ist so drüber, dass es recht überraschend ist und dadurch auch nicht so richtig gruselig wirken kann, aber schon erinnerungswürdig auf jeden Fall.
Ja. Aufgebahrt ist die arme Person auf einem Tapeziertisch-ähnlichen Ding. Hört man auch in dem Hörspiel, wo ich auch wieder dachte, so, warum denn Tapeziertisch im Weltraum? Hättet ihr nicht mal gucken können, dass diese Worte gestrichen sind, die so sehr nach der Erde klingen. Aber gut. Ja, Felix, aber Kannibalismus, dafür muss man nicht in den Weltraum fliegen. Wenn wir beide auf einer einsamen Insel stranden würden und du hättest die Möglichkeit, dich zu retten, indem du mich isst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
100%.
Sehr gut.
Nee, ich habe auch gedacht, so Kannibalismus ist ja, weiß ich nicht, das wäre auf jeden Fall so ein Food-Influencer-Trend, der so richtig viral gehen könnte. Also das ist so, das fehlt
noch. Könnte mir auch, also wenn ich dich zum Beispiel bei einem Flugzeugabsturz, ich hätte dich wahrscheinlich gerettet im Fallen und würde dann, mein letzter Wunsch wäre auch, dass du mich essen würdest, damit mein Opfer nicht umsonst gewesen wäre. Also mir bringt es nichts, dass du mich dann beerdigst, sondern wirklich, Felix, hau rein, sage ich dann.
Okay, alles klar. Das ist ein mündlicher Vertrag jetzt, ne?
So, was mich noch ein bisschen verwundert hat, war, dass diese Alien-Frau, die gegessen wird, ist ja auch eine von den menschlichen Agenten. Und die haben ja so eine Technologie, dass sie so aussehen können wie die Aliens. Also das ist ja schon advanceder als jeder Laserstrahl, meiner Meinung nach. Aber wie gut soll denn diese Technologie sein, dass wenn sie tot ist, und dann muss doch theoretisch Commander Zorg auffallen, dass eben irgendwelche Arme fehlen oder so, weil er erwartet ja, eine seiner eigenen Spezies zu essen. Und ist die dann im Tode einfach auch noch Alien geblieben?
Ja, vielleicht hat er auch noch gar nicht so oft seine Spezies gegessen, wie er da Glauben machen möchte. Vielleicht ist das so ein versteckter Hinweis, dass er ganz schön kämpfen muss um seine Macht.
Ja, mit so Tricks. Deshalb ist er ja auch immer so aufbrausend. Ne? Das ist ja vielleicht auch ein Zeichen von Schwäche, denkt man ja auch. Ne?
Ja.
Allerdings, Felix, wenn du mich jetzt braten würdest und du würdest sehen, ich hätte ganz viel unterschiedliche Extremitäten zu deinem Körper, es würde dir doch trotzdem auffallen, auch wenn du noch keinen Menschen gegessen hast.
Ich denke, das sind Parasiten. Wäre mal besser zum Arzt gegangen.
Ja, aber eigentlich ist es ja eine Geschichte auch über Abrüstung, denn in diesem ganzen verrückten Plot geht es ja darum, dass diese unverantwortliche Spezies, wir haben es ja gemerkt, Kannibalen, Commander Zorg spinnt total, der sollte keine Massenvernichtungswaffen wie diesen Laserstrahl haben. Und die Menschen, die da an Bord sind, zerstören diese Technologie, bringen dabei auch die Aliens um, okay. Ist das eigentlich auch eine friedvolle Botschaft? Also so ein bisschen wie Abrüstung, ja.
Wahrscheinlich, ja. Ist natürlich auch vor allem eine Botschaft von, wie sagt man da, gesunder Menschenverstand? Nee, wie heißt das Wort, das ich suche? Ich komme nicht drauf. Also es wird sich ja quasi aufgelehnt gegen den Auftrag. Es sind mündige Agentinnen in dem Fall, ne? Diese Chefin, die dann am Schluss auch noch so aufpoppt aus dem Nichts, die gab es vorher gar nicht. Die entscheidet quasi selber über das Schicksal der Menschheit und auch letztlich über ihre berufliche Karriere, denn sie widersetzt sich ihrem Auftrag und macht einfach.
Stimmt, das habe ich ja gar nicht gesagt gehabt. Die sollten eben nicht diese Technologie zerstören, sondern sie sollten sie für die Erde sichern. Also und entscheiden dann aber, weil sie ja so grausam ist, diese Lasertechnologie, entscheidet dann die Agentin, dass es besser ist, wenn das alles vernichtet wird und niemand das hat.
Ja.
Wäre ja eigentlich auch, oh Gott, wenn man auf die Welt hier im Hier und Jetzt blickt, Felix, auch schön. Wenn doch alle Waffen vernichtet wären, dann wäre schon mal der Sache etwas geholfen, dem blauen Planeten, wie du immer sagst.
Ja.
Also ich bin ja aber nie so ein Pazifist gewesen. Ich habe ja jetzt einen Stock, ne? Dann kann ich euch alle regieren. Ja, also jedenfalls eine schöne Vision zum Schluss, dass das alles so Sinn gehabt hat. Also das, finde ich, passt auch zu der Geschichte, dass dieser absolute Irrsinnsplot dann total aufzugehen scheint und man rausgeht, als wäre das alles ineinander geglitten wie Lego. Mit diesem schönen Finale kommen wir doch mal zu den SprecherInnen. Das ist ja eben auch etwas. Es ist jetzt kein Hörspiel von Europa, dem großen Label, sondern eben doch auf privatem Level erstmal produziert. Und sie haben ja doch ganz gute SprecherInnen bekommen, also offensichtlich ein paar Big Names. Wie ist es für dich, wenn du Reinhild Schneider hörst? Ist das für dich immer wieder so eine Instant-Erregung, die dich da befällt?
100%, ja.
Was hast du vor, Schiri?
Das sind die zwei prominenten Stimmen, Andreas von der Meden und Reinhild Schneider.
Über die haben wir auch schon mehrfach gesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welchen Hörspielen, aber die taucht halt saumäßig oft auf. Wahnsinnig tolle Stimme. kann ich mich nicht von frei machen, diesen Eindruck auch im Jahre 2025 hier nochmal klar zu erwähnen.
Es ist wirklich, dadurch, dass ich so ein empathischer Typ bin und empfinde ich ja vieles genau wie du. Also und bin jetzt auch immer so erregt schon, wenn Reinhild Schneider auch nur genannt wird. Und Reinhild schreibt sich ja mit T hinten. Eigentlich, es wird natürlich mit T gesprochen, Auslautverhärtung, aber es ist eigentlich Hilde, ne? Es ist Hild. Aber sie heißt Reinhild mit T. Und ehrlich gesagt, wenn ich dieses T schon sehe bei Reinhild, dann wird mir so ein bisschen anders.
Okay, das ist aber jetzt Next Level, würde ich sagen. Also so schlimm ist bei mir nicht.
Nein, das geht auch völlig ins Leere, aber irgendwie begeistert mich da schon der Name. Die Schreibweise macht schon was mit mir. Ansonsten, lach mich nicht aus, erinnert mich dieses Hörspiel wieder an das, was wir mal aufgesetzt haben zusammen. Immer wieder gerne erwähnt. Robbe und Bürzel, zwei Herzen tanken super. Oder wie der Scheiß hieß. Da hatten wir ja auch zwei professionelle Stimmen uns geleistet. Veronika Neugebauer und Philipp Neubauer. Witzig, die Namen klingen gleich, sind aber ein bisschen unterschiedlich. Der eine war der Philipp Sperling aus der Lindenstraße und Veronika Neugebauer natürlich Gabi aus der alten TKKG-Gruppierung noch. Und genauso hat das hier Sascha Gutzeit gemacht, hatte eben so ein paar Big Names und ein paar ambitionierte Leute aus dem Umfeld und hat damit aber doch noch mehr erreicht als wir. Warum eigentlich?
Ach so, ja, weil es besser gemacht ist. Das muss man ja auch mal erwähnen. Die Soundkulisse, Akustik, Atmosphäre, Geräusche und die Musik sind sehr gut bei diesem Hörspiel. Das ist jetzt mehr als irgendwie, oh, da macht jemand zu Hause, schraubt dann in seiner Garage so ein bisschen was zusammen. Das ist schon ziemlich cool. Die Musik ist ja sehr inspiriert auch von so, ja, so diesen leicht rockpoppigen Sound, den man auch von Europa kennt, so die frühe Drei-Fragezeichen-Musik und so. Also jetzt nicht ganz so, aber es gibt so Miniaturen, die ähnlich funktionieren. Das sind ein, zwei Akkorde, dann manchmal, also so ein Lick mal kurz oder auch mal was auf dem Keyboard, glaube ich, öfter mal. Das ist sehr gut gemacht. Es bleibt auch ziemlich im Ohr hängen. Auch die Titelmusik finde ich zum Beispiel sehr gut.
Ah, ja, schön, dass du das nochmal erwähnst. Also es gibt gute akustische Momente. Wenn wir in dem Raumschiff sind, dann hört man eben einen anderen Hintergrund, als wenn wir da auf der Erde sind und dann im Freien. Also das ist schon wirklich sehr professionell angegangen worden. Und es ist natürlich auch wichtig, ich glaube, an dem Punkt, wenn die das nicht gehabt hätten, dann wäre das auch nicht konkurrenzfähig gewesen.
Mhm.
Felix, das war der Pfarrer mit den Laseraugen. Jetzt werde ich dich in deinen wohlverdienten... Nein, Felix.
Was?
Es gibt noch etwas. Und zwar...
Oh Gott.
Du hast es vielleicht nicht mehr im Kopf, aber ganz am Schluss kommt noch mal das Quiz. Und da gibt es die Möglichkeit, rauszufinden, wer hat diese Folge gewonnen, du oder ich. Und zwar stelle ich dir, ich habe ja das Hörspiel ausgesucht, dir eine Frage und gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. Und ihr da draußen seid natürlich herzlich eingeladen, mit Felix mitzuraten. Es ist nicht so einfach, aber ich bin mal gespannt, ob es dir gelingt, den Code zu knacken.
Oh je.
Felix, bist du bereit?
Ja.
Auch du hast damals das Werk von Sascha Gutzeit rezipiert mit Argusohren. Drei Klammeraffen, ja, das hätte von mir sein können, habe ich dich in den 2000ern sagen hören. Aber weißt du noch, wie dort das Detektivtrio hieß? Du verstehst die Frage?
Ja.
Bei den drei Klammeraffen, der drei Fragezeichen Persiflage, gab es natürlich auch drei Detektive und hießen sie Jupp, Sean und Andrew? Hießen sie Jürgen, Dietmar und Bobby? Hießen sie Julius, Pelle und Bodo? Oder doch Justin, Dieter und Rob?
Julius, Pelle und
Bodo.
Und das Letzte, sag nochmal, ich schreib gerade mit.
Justin, Dieter und Rob. Und hier kommt wieder eine meiner Pokerface-Zauberkräfte zu Ehren. Ich habe vergessen, was die richtige Antwort ist. Ich weiß es wirklich nicht.
Sehr
gut. Ich hoffe, ich kann das jetzt gleich noch irgendwie googeln. Irgendwo muss ich das ja herhaben. Ich kann quasi mitraten, ehrlich gesagt. Möchte ich aber nicht, ist es deine Frage, Felix.
Äh, Ja, das letzte wäre recht naheliegend. Das ist ja sehr lautmalerisch an dem Original. Justin, Dieter und Rob, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Das würde ich aber nicht nehmen wollen. Das ist mir zu wenig deutsch irgendwie. Find Bodo persönlich sehr witzig. Jetzt gucke ich schon dein Gesicht. Jetzt gucke ich trotzdem in dein Gesicht.
Ja, sehr gut.
Mein Gedanke war, wenn ich was sage, was du dir ausgedacht hast, dass es dir dann doch einfällt, dass das von dir ausgedacht ist und du dich dann freust, wenn ich es lobe, indem ich sage, Bodo, finde ich gut.
Ah,
aber
ach so,
ja. Googelt tatsächlich einfach nur. Okay. Ich glaube, ich nehme Antwort A.
Also Jupp, Sean und Andrew. So, ich habe es mittlerweile rausgefunden und möchte mich bedanken, dass du sagst, dass Bodo so schön von mir ausgedacht war. Das stimmt auch. Aber die richtige Antwort ist, du hast es eigentlich schon geahnt und wieder gegen deine Intuition entschieden. Justin, Dieter und Rob hießen die drei Klammeraffen.
Dann doch wieder so einfach. Naja.
Ja, ich hatte auch das Gefühl so, oh nein, oh nein, oh nein. Ich musste mir Sachen ausdenken, die so ähnlich klingen könnten. Und es wurde halt nie mehr so sinnvoll wie Justin, Dieter und Rob. Allerdings vergessen habe ich es trotzdem dann wieder.
Ich habe es entgegen deiner Aussage vorhin halt auch nie gehört. Deswegen, ich wusste das jetzt nicht. Ich habe es jetzt nicht etwa vergessen, sondern ich kenne das tatsächlich einfach nicht.
Ich hatte auch lange Zeit noch eine CD nicht mehr gefunden in der Vorbereitung. Aber das hätte ich nun wirklich nicht mehr gewusst, wie diese Jungs hießen. Aber das war nur eine von vielen Kopfgeburten von Sascha Gutzeit. Checkt seine Musik und seine Vita aus, wenn ihr euch mal ein bisschen leer fühlen wollt und denkt, was machen eigentlich andere. Das ist ziemlich beeindruckend. Und der Pfarrer mit den Laseraugen. Hört mal rein, wenn ihr Bock habt. Es gibt einiges zu entdecken. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust darauf gemacht. Felix, ich habe Lust, mich mal wieder mit dir zu verabreden in einem Monat. Was hättest du denn da im Angebot?
Ja, ich dachte, wir machen mal die Meteor-Horror-Reihe, Folge 2, Aliens in Raven Rock. Nee, wir machen was anderes. Ich sage aber noch nicht was.
Das ist doch gar kein Hinweis.
Nee, ich weiß es tatsächlich. Das war nur ein Bluff jetzt. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Deswegen kann ich keinen Hinweis geben.
Oh je, hoffentlich.
Ich guck mal.
Hoffentlich passiert niemandem was von den Leuten, die du dann uns vorstellen wirst.
Ja, ich wusste natürlich, weißt du, wir sind ja professioneller Podcast. Ich schaue mir genau die Zahlen an. Was hat der Algorithmus gemacht mit den letzten paar Folgen? Und dann muss ich gucken, was muss man noch mehr betonen? Wo muss man gegensteuern inhaltlich? Was wollen die Leute da draußen hören? Und dann mal schauen. Wir sprechen uns auf jeden Fall.
Ja, Felix, vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ausnahme
der Rose.